Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und wir starten sofort. Wir sprechen heute mal wieder, wir haben das länger nicht mehr gemacht, heute ist es mal wieder soweit, über einen Flugzeugabsturz. Und zwar sprechen wir auch über ein Land, das wir auch noch nie bei uns in unserem Podcast hatten. Und zwar gehen wir sehr weit weg, Dirke Weltatlas ganz, ganz weit umblättern und wir landen ganz hinten bei Neuseeland. Wir sprechen heute über den Absturz von Air New Zealand 901. Da müssen wir auch nicht nur geografisch weit zurückgehen, sondern auch zeitlich. Wir gehen in die 70er Jahre zurück. Hans, du hast diesen Fall recherchiert. Warum ist der für dich so spannend, so interessant?
Ja, einmal, weil du hast natürlich recht, wir gehen ziemlich weit in der Zeit zurück, aber es ist ein Fall, der immer noch, kann man eigentlich sagen, Relevanz für die neuseeländische Gesellschaft hat. Also auch selbst über 40 Jahre danach ist es immer noch so, das ist ein Fall, also so wie ich das verstanden habe, auch bei der Recherche, wenn du heutzutage jetzt jemanden in Neuseeland ansprechen würdest, ob sie den Fall kennen, wirst du quasi nur Ja hören, denn das ist ein Fall, der damals die neuseeländische Gesellschaft ziemlich durchgerüttelt hat und im Grunde genommen auch bis zum heutigen Tage dort noch eine Relevanz hat. Und das ist einer der Punkte, der den so spannend macht. Also einmal natürlich, es ist tatsächlich eines der tödlichsten Unglücke in der Geschichte Neuseelands. Es ist das tödlichste Flugzeugunglück in der Antarktis und es hat damals einen richtigen, ja, politischen, gesellschaftlichen Krimi im Grunde genommen ausgelöst. Und das ist auch der Grund, warum der Fall auch heute noch so eine große Relevanz dort hat.
Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und nimm uns mal mit nach Neuseeland und ja, bring uns so ein bisschen die ersten Fakten mit zu diesem Fall.
Am Morgen des 28. November 1979 startet im neuseeländischen Auckland am internationalen Flughafen ein besonderer Flug. Air New Zealand Flug 901 ist kein regulärer Linienflug, sondern ein Sightseeing-Flug in die Antarktis. Die 237 Passagiere an Bord und 20 Crewmitglieder freuen sich auf eine einzigartige Route durch die Bucht des McMurdo-Sund entlang am Ross-Shelf-Eis und dem majestätischen Mount Erebus, dem südlichsten aktiven Vulkan, der fast 4 Kilometer in die Höhe ragt. Etwa 4 Stunden nach dem Start erreicht die Maschine die Antarktis und nimmt Radiokontakt mit McMurdo Station auf, einer Forschungsstation, die für die Flugverkehrskontrolle in der Region verantwortlich ist. Der Pilot beginnt, die Flughöhe zu reduzieren. Die Passagiere sollen der Antarktis so nah wie möglich kommen, um die Bilder zu bekommen, die sie aus dem Prospekt von Air New Zealand kennen. Doch nur wenig später, um 12.49 Uhr, werden die Piloten im Cockpit vom plötzlichen Piepen eines Warnsystems überrascht. Das Flugzeug befindet sich zu nah am Boden. Der Pilot probiert, mit vollem Schub der Katastrophe zu entgehen, doch das Manöver ist aussichtslos. Die Maschine zerschellt am Hang des Mount Erebus und 257 Menschen sterben in der eisigen Kälte der Antarktis.
Bevor wir uns den Absturz jetzt ganz genauso im Detail anschauen, mal so ganz blöd gefragt, warum wollten die Leute damals unbedingt in die Antarktis? Also ist jetzt ja auch nicht so das klassische Urlaubsziel.
Nee, genau den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, weil ich hatte das natürlich auch schon mal mitbekommen, dass es auch immer noch oder immer mehr, muss man sagen, Leute gibt, die, ja, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen Urlaub machen in der Antarktis, aber sich die Antarktis mal anschauen. Aber gerade damals, also in den 70ern, muss man sich echt vorstellen, das war was absolut Neues und Aufregendes. Also erst in den späten 70er Jahren wurde es im Grunde nur möglich, durch neue Flugzeuge, durch neue Navigationsmöglichkeiten, dass dort solche Sightseeing-Flüge über die Antarktis gebucht werden konnten. Also Air New Zealand und Qantas, der australische Carrier. Die haben als erste Airlines überhaupt, weil sie ja auch natürlich geografisch einfach sehr nah dran sind, die haben solche Flüge regulär angeboten. Und ab 1977 konntest du dort dann einen Sightseeing-Flug über die Antarktis buchen, als wär's irgendein Linienflug im Grunde genommen. Also neu, ziemlich aufregend. Es gab halt auch vorher schon so Antarktistourismus, aber das waren dann wochenlange Fahrten mit einem Schiff, also wo du bis zu 3 Wochen unterwegs warst auf diesem Schiff, und das war natürlich dann was ganz anderes, wenn du jetzt sagen konntest, ich mache hier einen 12-Stunden-Flug, sehe einmal die Antarktis, bleib in meinem Sessel sitzen im Flieger. Das ist natürlich einfach viel, viel attraktiver, als dort wochenlang mit so einem Schiff unterwegs zu sein. Und diese Flüge, die waren natürlich auch total clever vermarktet als einzigartige, einmalige Erfahrung, die es einfach vorher nicht gab und auch nirgendwo anders gibt. An Bord dieser Antarktis-Flüge war immer ein Tourguide, der sich sehr gut mit der Antarktis auskennt, und der konnte dann über die Sprechanlage des Flugzeugs auf Sehenswürdigkeiten, Formationen dort hinweisen, die spannend anzuschauen sind. Und das waren teilweise richtige Berühmtheiten. Also einer dieser Tourguides war zum Beispiel Sir Edmund Hillary. Das war der erste Mann, der mit seinem Sherpa die Spitze des Mount Everest bestiegen hat, also dokumentierte erste Besteigung. Und ich glaube, dann kann man sich schon irgendwo vorstellen, es ist jetzt irgendwie späte 70er und dieses komplett neue Tourismusmöglichkeit ist da, dass Leute das natürlich, die es sich leisten konnten und wollten, natürlich auch unbedingt machen wollten.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe gerade, als du das so erklärt hast, darüber nachgedacht, ob mich das damals gecatcht hätte. Und ja, also wenn man ich es mir hätte leisten können und ich irgendwie Neuseeländer wäre und ich hätte die Werbung gesehen, dann glaube ich schon, dass ich mir zumindest darüber Gedanken gemacht hätte. Wenn man sich heute darüber Gedanken macht und sagt, okay, man hat Bock und möchte gerne in die Antarktis fliegen, kann man das eigentlich noch so machen, also mit so touristischen Rundflügen, oder hat die Geschichte, über die wir jetzt dann auch gleich sprechen werden, eigentlich Auswirkungen gehabt auf diesen Antarktis-Tourismus?
Ja, also es hatte auf jeden Fall Auswirkungen auf die Flüge von Air New Zealand Qantas. Also tatsächlich war es so, dass nach dem Absturz von Flug 901 haben beide Airlines erstmal alle ihre Antarktis-Routen beendet. Air New Zealand hat die tatsächlich nie wieder neu aufgenommen. Qantas bietet die aber seit 2020 wieder an. Und ist ganz interessant, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber es gehen relativ viele Leute tatsächlich in die Antarktis. Weniger jetzt mit dem Flugzeug, auch viel natürlich einfach mit dem Schiff und so weiter. Ist natürlich auch nicht unumstritten, weil das natürlich so eines der letzten Gebiete ist auf der Welt, die an sich noch so relativ unberührt sind von Menschen. Deswegen nicht ganz unumstritten, aber ja, grundsätzlich, Qantas bietet diese Flüge wieder an.
Interessant, hätte ich jetzt fast schon vermutet, dass das irgendwie gar nicht mehr so ein Ding ist, eben auch wegen diesem ganzen Umweltaspekt, und dass das irgendwie relativ verpönt ist, auch so für eine Airline, das anzubieten. Aber ja, interessant, dass es tatsächlich immer noch möglich ist, wenn man das nötige Geld dazu hat.
Genau.
Schauen wir uns doch mal das Unglück selbst an. Darüber wollen wir heute sprechen, den Absturz dieser Air New Zealand Maschine. Wir sprechen über den 28. November 1979. Was genau ist an diesem Tag passiert?
Also, wie du sagtest, es ist Ende November 79 und die Maschine, eine DC-10, über die haben wir auch schon häufig gesprochen, da kommen wir später nochmal ganz kurz drauf zurück, warum das relevant ist, aber die hebt morgens um 8 Uhr in Auckland ab. Die vorgesehene Strecke, die wollten von Auckland in die Antarktis fliegen, dort dann eben ihre Sightseeing-Schleifen drehen, mehrere Sehenswürdigkeiten abfliegen und dann zurück nach Christchurch, eine kleinere Stadt in Neuseeland. Dort sollte es dann einen Crewwechsel und einen Zwischenstopp zum Tanken geben. Und dann sollte es wieder zurück nach Auckland gehen, und abends um 9 sollte der Flieger und die Passagiere dann wieder zurück sein. Also so insgesamt etwa, ja, so ein 12, 13 Stunden unterwegs, und du siehst einmal viele Sehenswürdigkeiten, die Antarktis zu bieten hat. Und das war auch ein ziemlich voller Flug. Also an Bord waren insgesamt 257 Menschen, 237 Passagiere und 20 Crewmitglieder.
Das sind ja relativ viele Crewmitglieder auch. Was weißt du oder was hast du rausgefunden über die Crew, speziell dann auch über die Piloten?
Ja, also das war eine sehr erfahrene Crew, muss man sagen. Und ich denke, es waren auch dort so viele Leute an Bord von der Crew, weil es eben nicht ein normaler Linienflug war, sondern ich stelle mir vor, dass dort eben auch, es war auch ein Luxusflug irgendwo, also dass eben auch die Leute einfach sehr gut versorgt werden sollten. Und zu den Piloten, also es war, der Captain war James Collins, das ist ein Name, den wir uns merken sollten für später. Und das war ein sehr erfahrener Pilot, über 11.000 Flugstunden, davon fast 3 Stunden. Auf der DC-10, auch der Rest der Crew, sein Co-Pilot, Flugingenieure, das waren erfahrene Piloten, Crewmitglieder, alle mit 1000 Stunden Erfahrung, alle sehr vertraut mit der DC-10. Und ein paar Wochen vorher hatten die Piloten auch ein Briefing bekommen, bei dem es um die Route ging, die sie fliegen werden. Und da muss man allerdings auch sagen, trotz der ganzen Erfahrung, die Captain Collins und seine Crew da haben, für Captain Collins und seinen Co-Piloten Cassin war das der erste Flug in die Antarktis. Sie waren vorher noch nicht in die Antarktis geflogen. Und für den Flugingenieur Brooks, das war der zweite Flug in die Antarktis für ihn. Und das ist auch noch ein Detail, was später nochmal wichtig wird.
Okay, das heißt, für die Crew war das auch nochmal was Spezielles, weil sie zum ersten Mal größtenteils jetzt in die Antarktis fliegen. Wie lief denn der Flug weiter ab?
Ja, also am Anfang alles völlig normal. Es gab keinerlei Vorkommnisse, der Flug hebt ab und nach 4 Stunden Flugzeit etwa nähert sich der Flieger dann auch so langsam der Antarktis. Und dort befindet sich McMurdo Station. Das ist im Grunde genommen, ja, das, was einer Siedlung in der Antarktis so am nächsten kommt. Das ist eine Forschungsstation, die gibt es tatsächlich auch immer noch. Da leben bis zu 1500 Menschen, meistens im Sommer dann in der Antarktis. Das ist eine amerikanische Forschungsstation. Die machen aber auch die Flugverkehrskontrolle in dem Gebiet dort. Und jetzt ist es so, der Flieger ist jetzt 4 Stunden geflogen und der Pilot und die Flugverkehrskontrolle dort bei McMurdo Station nehmen Kontakt miteinander auf. Und es geht ja darum, dass die wollen ja ihren Passagieren eine Show bieten. Die wollen ja so viel zeigen wie möglich. Und jetzt nimmt der Pilot Kontakt auf dort mit dem ATC in McMurdo Station und fragt danach, ob er auf 3000 Meter Höhe sinken darf und auf Sicht fliegen darf.
Jetzt bin ich natürlich kein Experte und schon gar kein Pilot, aber ich glaube, 3000 Meter Höhe ist relativ niedrig, oder?
Auf jeden Fall. Und die Flughöhe, das wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Und man muss auch dazu sagen, Captain Collins, der fliegt, sieht darin aber kein Problem. Denn seiner Meinung nach sind sie hier über offenem Wasser und es gibt im Grunde keinen Grund, kein Hindernis, was sie irgendwie davon abhalten sollte, so niedrig zu fliegen. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Und es geht natürlich wirklich, wie ich gesagt habe, darum, es soll eine Show geboten werden. Du willst ja nicht, dass deine Passagiere, die viel, viel Geld für diese 12 Stunden Flug gezahlt haben, dass die eben im Grunde nur eine Wolkendecke anstarren. Und es war an dem Tag auch relativ wolkig und das wäre natürlich eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen, wenn die Passagiere ja am Ende wirklich nur auf graue Wolken gestarrt hätten. Und es gab auch offizielle Richtlinien von Air New Zealand und die sagten, man darf max oder minimal 1800 Meter hochfliegen. Und das bei gutem Wetter, also wenn die äußeren Umstände gut sind. Aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, es gab Bilder in den Broschüren von Air New Zealand, also in dem ganzen Vermarktungsmaterial, das eben Bilder gezeigt hat, die definitiv in Höhen entstanden sind unter 1800 Meter.
Okay, das ist irgendwie schon ein ganz interessanter Punkt, weil es zeigt ja auch so ein Selbstbild, wie ernst man das vielleicht mit der Sicherheit genommen hat oder wie wenig Gedanken man sich gemacht hat um die Sicherheit dort. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, sicherlich. Zurück zum Flug. Also sie sinken jetzt eben auf diese 3000 Meter. Was passiert als nächstes?
Ja, also Captain Collins will noch tiefer fliegen und er kündigt bei McMurdo Station, bei der Flugverkehrskontrolle an, dass er auf 600 Meter runtergehen will. Also wirklich schon sehr tief. Und In seiner Auffassung ist das auch immer noch okay. Sie sind über Wasser, sie haben großzügigen Abstand zum Festland. In dem Sinne gibt es keinen Grund, jetzt noch tiefer zu gehen. Und er will, und das ist auch vorgesehen so, in mehreren Schleifen sozusagen die Höhe verringern. Also immer noch geradeaus fliegen, aber mehrere Schleifen machen, ohne jetzt grundsätzlich die Richtung zu ändern. Dabei runtergehen, um... Darum geht es ja wirklich, den Passagieren eben auch was zu zeigen, ihnen Zeit zu geben, sich die Antarktis anzuschauen. Und was er da noch nicht weiß, sie fliegen zwar noch über Wasser, aber sie fliegen nicht auf die Bucht zu, sondern sie fliegen auf Mount Erebus zu. Das ist ein fast 4000 Meter hoher Vulkan und sie bemerken es nicht, denn die Sicht ist sehr schlecht, ohne dass sie es bemerken, denn es gibt einen Whiteout.
Okay, das höre ich zum ersten Mal. Ich glaube, vielen unserer Hörerinnen und Hörer geht es jetzt auch so. Was genau ist ein Whiteout?
Also ein Whiteout, das ist ein Naturphänomen. Das war auch damals relativ schlecht erforscht. Und bei diesem Phänomen ist es so, dass sich die Farbe des Bodens und des Himmels so anpassen, dass es visuell keinen Unterschied mehr zwischen den beiden gibt. Also der Horizont verschwindet. Das kann zum Beispiel bei Schnee, bei Nebel, bei Wolken passieren. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen, wenn es zum Beispiel sehr neblig war. So dieses Gefühl, als würde man einfach nur in einem endlosen, einfarbig, so grau-weißen Raum stehen. Also man verliert jegliches Gefühl dafür, im Grunde genommen, wo oben und unten ist, wie weit entfernt man überhaupt schauen kann. Alles ist irgendwie eine Farbe.
Ja, also ich stelle mir das extrem gruselig vor, wenn dir das so im Flugzeug passiert. Also wenn du eben nicht am Boden bist, weil wenn du irgendwie mit dem Auto so fährst und Nebel und alles ist ein Raum, okay, dann kannst du irgendwie rechts ranfahren im Notfall. Aber so im Flieger stelle ich mir das gerade extrem gruselig vor, weil es heißt ja, wenn ich es jetzt auf diesen konkreten Fall beziehe, auf diesen Flug, der Flieger steuert jetzt ja auf diesen großen Berg zu und die Crew sieht ihn nicht und bewegt sich in einem komplett gleich aussehenden Raum und ja, steuert geradewegs darauf zu.
Genau, und sie wissen es einfach nicht. Also sie wissen nicht, dass sie auf den Berg zu steuern. Sie wissen nicht, dass sie nicht wissen, dass sie darauf zu steuern. Also ja. Sie haben halt im Grunde genommen, wissen sie eigentlich nicht, wo es gerade hingeht und sie wissen eigentlich auch nicht, wie ernst ihre Lage ist. Denn sie denken tatsächlich sogar auch, sprechen wir später nochmal drüber. Sie denken nämlich auch, sie sehen hier gerade so ein Schelfeis, also so eine riesige, im Grunde genommen, Eisfläche, die auf dem Wasser liegt. Und sie denken, im Grunde genommen denken sie, alles ist in Ordnung. Sie haben noch wahnsinnig Platz um sich. Sie sehen einfach nur das Schelfeis und haben eben nicht diesen Whiteout-Effekt. Und ja, in Wirklichkeit fliegen sie direkt auf diesen Berg zu. Und das merken sie dann auch tatsächlich erst, als um 12.49 Uhr auf einmal das Ground Proximity Warning System, also so das Bodennäherungswarnsystem, was eben dann anfängt zu piepen, was Sensoren hat, wenn es merkt, dass der Flieger zu nah am Boden dran ist. Und das fängt jetzt laut an zu piepen um 12.49 Uhr. Und dank des Flugschreibers wissen wir auch, die Piloten haben noch verzweifelt versucht, das Flugzeug zu retten. Die probieren nochmal mit vollem Schub diesen Berg auszuweichen, aber es ist halt zu spät. Und im Grunde genommen nur eine Minute später, es vergehen wirklich nur 60 Sekunden zwischen dem Piepen des Warnsystems und dem letztendlichen Absturz. Um 12.50 Uhr crashen sie dann auf einer Höhe von so etwa 450 Metern über dem Meeresspiegel in Mount Erebus, in diesen Vulkan.
Das ist eine krasse Vorstellung, weil es ja auch so völlig unvermittelt die Kollegen im Cockpit da getroffen hat, also dieses von der Warnmeldung und dann im Grunde war die Sache auch schon vorbei. Hatten die Passagiere, die Crew, irgendeine Chance noch, das irgendwie zu überleben? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also es war ja wirklich im Grunde genommen so gut wie noch nicht mal ungebremst. Sie haben ja sogar nochmal vollen Schub gegeben, um zu probieren, um auszuweichen. Und im Grunde hatte da niemand irgendeine Chance. Also das war so ein abrupter Aufprall bei einer so hohen Geschwindigkeit, dass man, oder es wird sich auch später zeigen, dass alle von den 257 Menschen an Bord direkt beim Aufprall starben. Und ich denke, wenn man das ein bisschen weiterspinnen will, selbst wenn dort jemand überlebt hätte, das ist ja so eine lebensfeindliche Umgebung dort. Und letztendlich wird es dann auch 20 Stunden etwa dauern, bis sie überhaupt das Wrack finden. Selbst wenn dort jemand überlebt hätte, ist es höchst fragwürdig, ob irgendjemand diese 20 Stunden in dieser, ja, absolut lebensfeindlichen Umgebung der Antarktis dort überstanden hätte.
Schon eine heftige Vorstellung irgendwie, was da passiert ist. Vor allem die Leute an Bord waren ja in einer total guten Urlaubslaune. Also da hat ja auch niemand irgendwie geschlafen oder so, sondern die Leute haben ja alle aus dem Fenster geschaut und waren ja total neugierig auf das, was ihnen gezeigt wird, haben viel Geld dafür bezahlt. Und dann endet das Ganze in so einer krassen Katastrophe, so von einem Moment auf den anderen. Und die Piloten wussten ja auch ja quasi bis zur letzten Minute überhaupt nicht, dass sie auf diese Katastrophe zusteuern, also dass sie in Schwierigkeiten sind. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie kann das eigentlich passieren? Weil so ein Flugzeug ist ja technisch absolut hochgerüstet, auch Ende der 70er Jahre ja schon. Also wie kann das sein, dass sie diesen Berg übersehen haben, der ja auch riesig ist und dass da irgendwie ja vorher irgendwie keine Warnung kam oder dass sie vorher das nicht wussten, worauf sie zufliegen. Also war das am Ende ein Pilotenfehler?
Ja, da sprichst du wirklich so eine der zentralsten, wenn nicht sogar die zentrale Frage bei diesem Absturz an. Das ist auch die Frage, die in den späteren Ermittlungen und Untersuchungen absolut im Zentrum steht einfach. Denn da müssen wir ein paar Schritte zurückgehen, um uns das nochmal so richtig vor Augen zu führen und um besser zu verstehen, wie genau wurde das Ganze geplant und was wussten die Piloten und wie waren die Piloten darauf vorbereitet. Und da ist es so, also 19 Tage vor dem Flug, am 9. November 1979, da gab es ein Briefing an die beiden Piloten. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, die waren sehr erfahren, aber es war ihr erstes Mal in der Antarktis. Und bei diesem Briefing am 9. November, da wurde ihnen ein Video der Flugroute gezeigt. Sie erhielten den Flugplan des vorherigen Fluges. Sie erhielten außerdem ein Simulatorentraining, um sie auf die veränderten Flugbedingungen in der Antarktis hinzuweisen.
Das klingt jetzt aber eigentlich ziemlich gut. Also so, als würde sowohl die Airline viel dafür tun zur Vorbereitung, als auch die Piloten selbst.
Genau, auf jeden Fall. Und was hier aber dann so der springende Punkt ist oder das allerwichtigste Detail, bei dem Briefing wurde nicht erwähnt, dass sie über diesen Mount Erebus fliegen würden oder auf den Vulkan zufliegen würden. Denn die Route über diesen Mount Erebus, das war die Originalroute, die wurde auch so vom neuseeländischen Verkehrsministerium genehmigt. Aber während des Briefings wurde eine andere Route gezeigt. Und zwar eine, die um etwa 50 Kilometer verschoben war nach Westen und nicht über den Berg, sondern über die Bucht des McMurdo-Sunds. Also du musst dir vorstellen, da ist dort, wo sie hingeflogen sind, da ist eine wirklich sehr große Bucht, die dort so in die Antarktis reingeht. Und Mount Erebus ist wie so eine Landzunge, so ein bisschen wie so eine, ja, nicht richtig eine Halbinsel, aber so eine Landzunge, die ins Wasser ragt. Und darauf ist dieser Mount Erebus. Und was ihnen beim Briefing gezeigt wurde, ist eben eine Strecke, die westlich 50 Kilometer, also mit sehr großzügigem Abstand, durch diese Bucht führt, was ja irgendwie auch an sich Sinn ergibt. Ne? Wenn du da irgendwie ein bisschen so schleifen fliegen willst und so, dann hättest du den Berg zur Seite gehabt. Also eigentlich eine total gute Route. Aber ja, es war tatsächlich eigentlich nicht die Originalroute, die dort präsentiert wurde.
Aber wie kann das sein? Also das ist ja eine professionelle Airline und also warum ist da die falsche Route drin und warum ist das niemandem aufgefallen?
Total trivialer Fehler. Es gab nämlich einfach einen Fehler, als die Originalroute in den Computer eingetragen wurde. Als die nämlich ein paar Monate vorher in den Computer eingetippt wurde, hat die Person, der verantwortliche Mitarbeiter, der das gemacht hat, einen kleinen Tippfehler gemacht. Und der hat eine 6 eingetippt, wo er eine 4 hätte eintippen müssen. Und dadurch hat sich die Route um 2 Grad verändert. Das klingt vielleicht nicht viel, aber letztendlich führt es eben dazu, dass sich die Route jetzt um 50 Kilometer verschoben hat, nicht mehr über den Mount Erebus führt, sondern über diese Bucht führt.
Und da hat niemand drüber geschaut? Also ist das echt niemandem aufgefallen?
Nee, das ist tatsächlich fast niemandem aufgefallen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber das ist auch so ein bisschen das Absurde daran. Die meisten der vorherigen Flüge sind auch über diese Bucht geflogen und Und es ist einfach niemandem aufgefallen, dass hier nicht die richtige Route in dem Sinne geflogen wird. Und ich denke, so ein Punkt, mit dem man das ein bisschen erklären kann, wie kann das sein? Die sind damals mit einem ganz anderen System als heutzutage geflogen. Die haben dort in der DC-10 auch eben damals ein sogenanntes INS, ein Inertial Navigational System, genutzt, was anders funktioniert als unser heutiges GPS.
Wie genau funktioniert das? Also, oder welche Rolle hat dieses System gespielt?
Das ist ein System, was auf relativen Positionsdaten basiert und nicht auf absoluten. Also es war eben das System der DC-10, also war ein sehr gebräuchliches System damals, an sich für die damalige Zeit auch sehr weit fortgeschritten. Und es ist aber deutlich ungenau als GPS. Also GPS funktioniert ja mit Satelliten, die eben deine Position feststellen. Und dieses INS, das nutzt aber Bewegungssensoren und ein Gyroskop, um Koordinaten anzufliegen.
Ja, jetzt musst du ein neues Wort erklären. Was ist ein Gyroskop genau?
Das ist ein, ja, auf Deutsch kann man das Kreiselinstrument quasi nennen. Das ist eben sozusagen ein Kreisel, der hat einen horizontalen und einen vertikalen Ring. Und ein Gyroskop kann seine eigene Position unabhängig von der Position des umgebenden Gehäuses bestimmen. Also ist es im Grunde genommen ein Sensor, der Orientierung und Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung feststellen kann. Also heute hat jedes Handy ein Gyroskop. Also wenn du zum Beispiel hier auf Google Maps schaust, in welche Richtung muss ich laufen, dann dreht man so das Handy, bis es irgendwie, also bis man weiß, wo man genau hinlaufen muss, das ist einfach alles das Gyroskop quasi.
Ah, ja, okay. Damit kann ich was anfangen. Spannend.
Ja, und das heißt, dieses System damals, also während wir jetzt heute bei GPS wirklich Satelliten haben, die dir sagen können, das ist deine Position, weil du hier mit Satelliten funkst, funktioniert dieses INS eher so, es zeigt dir deine relative Position an. Also es sagt, von deinem Startpunkt aus fliegst du jetzt 100 Kilometer 90 Grad West, dann fliegst du 30 Grad Süd zum Beispiel. Also es ist eine relative Positionsbestimmung und keine absolute.
Okay. Ich kann mir einigermaßen was vorstellen darunter. Wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Flug und zu der Routenplanung. Das heißt, die Piloten wurden geschult und trainiert für diese Strecke über der Bucht und eben nicht über diesen Berg.
Genau.
Genau, diese Route kannten sie, obwohl diese Route ja eben gar nicht die Originalroute war, also nicht das, was sie fliegen sollten. Jetzt ist das die ganze Zeit vorher nicht aufgefallen. Auch bei den Flügen davor hat das irgendwie niemand gemerkt, dass das ja jetzt eigentlich gar nicht die richtige Route ist. Aber der Flug 901, der ist ja am Unglückstag ja eben schon über diese Originalroute geflogen, die nicht gebrieft wurde, aber die eigentlich vorgesehen war, nämlich über den Berg. Alle anderen Flüge davor sind ja tatsächlich über die Bucht geflogen, also quasi die falsche Route. Wie kam das jetzt zustande?
Ja, also Flug 901 ist letztendlich doch über diesen Berg geflogen, denn am Morgen des Fluges, also im Grunde genommen eigentlich mitten in der Nacht, um kurz vor 2 Uhr morgens, wurde durch Air New Zealand die Koordinaten der Wegpunkte im Computersystem am Boden ausgetauscht. Also die haben nochmal wirklich last minute quasi einfach die Koordinaten geändert. Und das lag daran, es ist schon Leuten aufgefallen. Mindestens einem Piloten ist aufgefallen, einer der Piloten der vorherigen Flüge, dass da irgendwas nicht passt mit den Koordinaten. Der hat dann Air New Zealand Bescheid gesagt und dann schien aber anscheinend die Lösung zu sein, nochmal wirklich so kurz vor knapp diese Koordinaten zu ändern in dem Navigationscomputer am Boden. Und die Crew von Flug 901, die hat dann am Morgen des Tages, nachdem die Koordinaten geändert wurden, haben sie sich aus dem Bordcomputer am Boden die Koordinaten ausgedruckt, damit sie die im Flieger in ihr Navigationssystem eintippen können. Und was sie dort eintippen, ist jetzt aber eben nicht, wie sie dachten, die Route über die Bucht, übers Wasser, sondern sie tippen jetzt die Koordinaten ein, die sie genau auf diesen 4000 Meter hohen Berg hinzu fliegen lassen werden. Und das ist das Allerschwerwiegendste im Grunde genommen. Die Crew wurde nicht über diese Änderung informiert. Also da wird eigentlich der Grundstein für die Katastrophe gelegt, kurzfristig Koordinaten zu ändern und der Crew nicht Bescheid zu sagen.
Total Wahnsinn für eine Airline, die, wo ich immer davon ausgehe, dass das sehr professionell ist, dass es Strukturen gibt und Systeme und doppelte Sicherheiten und so weiter, dass so völlig random irgendwie so eine Flugroute geändert wird und dann, ja, wird da irgendwie auch niemandem Bescheid gesagt. Ist das denn der Crew irgendwie aufgefallen noch?
Tatsächlich gar nicht. Also es war wohl so, dass den Piloten keine richtigen Karten zur Verfügung standen, beziehungsweise das Kartenmaterial, was sie hatten, das war nicht genau genug. Und dementsprechend hat dann die Crew, beziehungsweise der Kapitän oder Co-Pilot, die es eigentlich nochmal hätten gegenchecken können, nicht nochmal gegengecheckt. Und ich denke, man muss auch nochmal sagen, an sich so, sie hatten ja eigentlich keinen Grund dazu anzunehmen, dass das nötig sein müsste. Also es war ja... Das ist ja also wirklich, es geht hier um Dutzend Flüge oder so, die vorher geschehen sind, die auch alle schon die Route über die Bucht geflogen sind, ohne dass, gut, bis auf diesen einen Piloten, aber ohne dass bis auf einen Piloten irgendjemand gesagt hätte, die Route ist falsch, das ist nicht die Originalroute. Also ich denke, das zeigt ja auch nochmal, dass die Piloten vor dem Flug nochmal gegenchecken. Das schien ja nicht gängige Praxis gewesen zu sein, sonst wäre es ja deutlich mehr Crews aufgefallen, dass mit den Koordinaten was nicht stimmt.
Das stimmt, ja. Jetzt hast du am Anfang ja auch erzählt, der Flieger ist ja sehr niedrig geflogen. Das war ja auch bewusst so, um eben den Gästen auch eine Show zu bieten, muss man sagen. Gab es denn für die Piloten wirklich so gar keine, ja, Hinweis oder haben sie eben beim Blick aus dem Fenster nicht gemerkt, so okay, wir sind jetzt hier, das passt hier irgendwie überhaupt nicht zusammen, wir sind ganz woanders. Also konnten die sich nicht irgendwie orientieren, schlicht und einfach, indem sie aus dem Fenster geschaut haben?
Das habe ich auch gedacht, aber da war es wohl wirklich so, dass dieser Whiteout das völlig verhindert hat, dass sie sich visuell, also rein auf Sicht orientieren können. Also einmal haben sie nichts mehr gesehen und, wie schon gesagt, sie wussten auch nicht, dass sie nichts mehr sehen. Sie haben eben rausgeschaut und sie dachten, sie sehen das Ross-Shelf-Eis. Das ist eine riesige Platte von schwimmendem Eis, die dort ist. Nur ein bisschen kleiner als Frankreich, fand ich ganz interessant, um sich nochmal so diese Größenverhältnisse dort auch so ein bisschen deutlicher zu machen. Und selbst Peter Mulgrew, das war der Tourguide, der anwesend war, so ein wahnsinnig erfahrener, ja, wie sagt man das? Entdecker und Abenteurer. Das ist sowas, was es heute, glaube ich, nicht mehr so gibt. Aber eben so ein sehr erfahrener Tourguide, der eben selbst schon in der Antarktis war, selbst dem ist das nicht so richtig aufgefallen. Also alle waren fest überzeugt, dass sie sich hier gerade über der Bucht befinden, mit viel Platz in alle Richtungen und nicht im Grunde genommen gerade auf diesen Mount Erebus zu steuern. Und hier muss man auch sagen, Air New Zealand hatte die Piloten nicht auf dieses Whiteout-Phänomen vorbereitet. Es wurde nie erwähnt, dass das passieren könnte, wie man damit umzugehen hat. Also im Grunde genommen, trotz dieses Briefings, des Simulatorentrainings und so weiter, war hier im Grunde genommen wirklich absolut wichtige Informationen, wurden ja einfach nicht an die Crew, nicht an die Piloten weitergegeben. Die Crew war also völlig unvorbereitet, wenn es um dieses Whiteout-Phänomen geht.
Also um das Ganze mal zusammenzufassen, wir sprechen jetzt hier von einem Flieger, der sich auf einer komplett falschen oder naja, zumindest auf einer kurzfristig geänderten Route befindet. Die Piloten an Bord wissen davon aber gar nichts und sie wissen auch nichts von diesem Whiteout-Phänomen. Wenn ich der Untersuchungsstaatsanwalt bin oder ein Ermittler und ich schaue mal diesen Fall im Hintergrund an, dann dreht man ja quasi jetzt schon durch, wenn man sich diese Fakten anschaut. Was haben die Ermittlungen später ergeben? Also wer ist denn dafür verantwortlich?
Ja, und das ist, hier wird das so richtig, im Grunde ein Politkrimi, muss man sagen. Es gab sogar tatsächlich zwei Ermittlungen. Es gab einmal den offiziellen Unfallreport, der wurde von Neuseelands oberstem Ermittler für Flugunfälle geleitet. Und dann gab es noch die Mayen Inquiry, die wurde von einem Richter des obersten neuseeländischen Gerichtshofs geleitet.
Warum gab es gleich zwei Untersuchungen?
Ganz kurz gesagt, weil die neuseeländische Öffentlichkeit mit den Resultaten des ersten Unfallberichts nicht zufrieden war, beziehungsweise sehr skeptisch diesen Resultaten gegenüberstand.
Okay, was hat denn der erste Bericht rausgefunden oder zu welchem Ergebnis ist der gekommen?
Ja, also der erste Bericht, das war wirklich ein Unfallbericht. Das sind jetzt so, klingt vielleicht wie Details, ist aber auf jeden Fall relevant. Das ist ein Unfallbericht. Also da geht es darum, dass sich Ron Chippendale, das ist dieser oberste Ermittler für Flugunfälle, der hat sich wirklich den genauen Ablauf des Unfalls angeschaut. Und der hat seinen Report im Juni 1980 veröffentlicht, also etwas mehr so ein halbes Jahr nach dem Unglück. Und in diesem Report macht er sehr eindeutig Captain Collins, den Piloten, für das Unglück verantwortlich. Mit dem Vorwurf, dieser hätte die Mindesthöhe von 1800 Metern unterschritten, während er sich unsicher gewesen war, wo überhaupt der Flieger sich befindet. Also er wirft ihm vor, er wusste einfach nicht genau, wo oder was die genaue Position des Fliegers ist, wäre trotzdem unter diese 1800 Meter Flughöhe gegangen und hat deswegen das Unglück zu verantworten. Und das ist natürlich erstmal eine sehr saubere, ne, eine sehr leichte Erklärung. Der Pilot hat einen groben Fehler begangen, der hat sich gegen Vorschriften durchgesetzt und hat so die Katastrophe herbeigeführt. Kann man fast sagen, hier so, der Fall kann geschlossen werden. Und die Medien haben sich auch gerne drauf gestürzt. Sie haben Schlagzeilen veröffentlicht, die es nochmals unterstrichen haben. So das Bild einer inkompetenten Crew, eines inkompetenten Piloten, der durch grobe Fahrlässigkeit hier 257 Menschenleben geopfert hat sozusagen. Und ja, so ist es in der Öffentlichkeit angekommen. Und es war sehr umstritten. Also einmal muss man sagen, fairerweise muss man sagen, so ganz klar war der Unfallbericht dann eigentlich doch nicht in seiner Schlussfolgerung. Also es war schon ein bisschen komplexer, aber so ist es in der Öffentlichkeit gelandet. Denn Chippendale wurde gefragt, was ist denn jetzt so die Nummer eins, so der wichtigste Grund? Und da sagt er Pilotenfehler. Es gab aber auch ein paar andere Gründe, die noch in dem Unfallbericht genannt wurden. Ist aber nicht wirklich so in der Öffentlichkeit angekommen. Aber das hatte natürlich auch irgendwie verheerende Auswirkungen, zum Beispiel auch auf die Familie des Piloten. Also seine Tochter wird später beschreiben, als sie das gehört hat, diese Schlussfolgerung, es war der Pilot, sagt er, das hat sich angefühlt wie ein zweiter Tod, wie ein Mord an ihrem bereits gestorbenen Vater. Und seine Witwe fragte sich eben auch so, bedeutet das jetzt, dass sie mit einem Mörder verheiratet ist? Und auch der neuseeländischen Öffentlichkeit und anderen Beteiligten, die waren misstrauisch bei diesem einfachen Resultat der Untersuchung.
Inwiefern war dieses Ergebnis denn umstritten? Und im Gegensatz eben dann so zur ersten, was kam dann ja beim zweiten Untersuchungsbericht Neues raus oder anderes raus?
Ja, also es gab ein paar Punkte. Also dieser Ron Chippendale, dieser Ermittler, der hat Angehörigen schon 2 Wochen nach dem Absturz gesagt, dass er denkt, es war ein Pilotenfehler. Also das waren schon so Sachen, die dann auch in die Öffentlichkeit gelangt sind, wo sich, ich denke, viele gedacht haben, der kann ja nicht ganz unparteiisch sein. Oder wenn er im Grunde genommen schon nach 2 Wochen, wo eigentlich überhaupt noch nicht richtig ermittelt werden konnte, sagt, es war wahrscheinlich ein Pilotenfehler. Der hat eigentlich schon eine Story, der hat schon ein Narrativ, was er jetzt nur noch bestätigen wollte. Und auch einige der Piloten waren sehr skeptisch, weil das geht ja auch dann im Grunde genommen so gegen ihre Pilotenehre oder die auch gegen ihre Kollegen. Und ein Pilot von Air New Zealand, Captain Gordon Vett, der hat dann sogar noch seine eigenen Untersuchungen begonnen, als er mitbekommen hatte, da war der Report noch gar nicht raus. Also er hat eher so gerüchtemäßig gehört, dass als hauptsächlicher Grund Pilotenfehler genannt werden sollte. Und da hat er einfach seine eigenen Ermittlungen angestellt. Der wird übrigens auch später noch international dadurch anerkannt werden, dass er sehr zu diesem Whiteout-Phänomen forscht. Ganz interessant. Und ja, insgesamt, es sind immer mal wieder, auch noch vor Abschluss des Berichts, sind immer mal wieder Informationen rausgekommen. Es wurde an die Medien was weitergegeben. Und da ist auch schon herausgekommen, dass dieser Flugplan eben kurzfristig geändert wurde. Und das ohne Wissen der Crew. Und das Management von Air New Zealand hat das natürlich vehement verneint. Aber es waren schon genug Infos, genug Gerüchte an die Öffentlichkeit gelangt, dass sie sich gedacht haben, irgendwas stimmt hier nicht mit diesem Bericht. Eigentlich wirkt es so, als wäre das eine viel zu leichte Erklärung, dass es ein einfacher Pilotenfehler gewesen ist. Und deswegen wurde noch im März, also eigentlich bevor der Bericht überhaupt veröffentlicht wurde, wurde eine sogenannte Royal Commission ins Leben gerufen. Das ist so eine Art Untersuchungsinstrument der Regierung, wo die sagt, diese Sache hat eine große gesellschaftliche, politische soziale Relevanz. Hier muss weiter geforscht werden. Das ist jetzt keine zivilrechtliche oder sogar strafrechtliche Untersuchung, sondern es ist im Grunde genommen einfach, dass sich jemand in diesem Falle, Peter Mahon, das ist ein Richter am neuseeländischen High Court, also das ist so sozusagen das oberste Gericht in Neuseeland, dass sich dieser Peter Mahon das nochmal alles genau anschaut, Leute interviewt und so weiter. Und er ist kein Flugexperte, es ist ein Richter gewesen, aber der eben trotzdem sich dann den Absturzbericht angeschaut hat, der sich mit den Vorgängen bei Air New Zealand auseinandergesetzt hat und dann im Grunde genommen sich selbst durch logische Schlussfolgerungen dem Ganzen angenähert hat und damit natürlich auch eine sehr viel, ich sag mal so, breitere Perspektive hatte als jetzt zum Beispiel Ron Chippendale, der sich wirklich nur den Absturz angeschaut hat. Und im Juli 1980 ging es dann auch los und dieser Peter Mahon befragt 52 Zeugen, darunter zum Beispiel auch Ron Chippendale selbst, Angestellte von Air New Zealand, Management von Air New Zealand und so weiter. Und Peter Mahon, der Richter, veröffentlicht dann im April 1981, also doch nochmal ein ganzes Stück später, seinen eigenen Bericht. Und da hat er, und jetzt wird's richtig wichtig, einen absolut vernichtenden Befund. Er beschreibt also einmal, Nummer eins, dass es war nicht die Schuld der Piloten. Es war ein Organisationsversagen bei Air New Zealand. Also er widerspricht diesem Absturzbericht, der Absturzuntersuchung total. Und nicht nur das, er sagt auch, und das ist so eine Phrase, die anscheinend in Neuseeland so zum Alltagsgebrauch wurde, dass er bei der Untersuchung mit einer Orchestrated Litany of Lies, also quasi eine orchestrierte Litanei von Lügen konfrontiert wurde. Also im Grunde genommen wirft er Air New Zealand und anderen Beteiligten nicht weniger vor, als dass sie bewusst und organisiert Beweise gefälscht haben, um ihre eigenen Fehler zu vertuschen und die Unfallursache auf die Piloten zu schieben.
Das ist natürlich ein ziemlich krasser Vorwurf. Wie, ja, ist er zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Also welche Gründe hat er für diesen krassen Vorwurf der Airline gegenüber?
Ja, also erstmal, die erste Schlussfolgerung, also es sind ja im Grunde genommen zwei, ne? Also einmal, was hat den Absturz herbeigeführt und wurde es vertuscht? Ja, oder er sagt ja, und es wurde vertuscht. Also im Grunde genommen ja zwei. Also die erstmal sagt er, diese kurzfristige Änderung des Flugplans, ohne die Crew zu informieren, das ist eigentlich die wichtigste Ursache für den Crash. Ziemlich eindeutig. Und dabei nimmt er auch die Punkte von Air New Zealand und aus dem ersten Report ziemlich auseinander, muss man sagen. Also Air New Zealand hatte zum Beispiel immer wieder beteuert, der hätte einfach nicht tiefer als 1800 Meter fliegen dürfen. Und das war seine Entscheidung, sein Fehler, tiefer zu fliegen als diese Mindesthöhe. Und was dann auch zum Absturz geführt hätte. Aber es gibt zum Beispiel andere Piloten, die auch bei diesem Briefing waren, 19 Tage vor dem Flug. Und dort wurde ihnen gesagt, sie können sogar bis zu 300 Meter tief fliegen, wenn die Sicht gut ist. Und damit widersprechen sie ja direkt Air New Zealand. Und Mahon konnte quasi beweisen, dass bei den Briefings diese Information an Piloten weitergegeben wurde und eben nicht diese 1800 Meter Regel. Und damit hat er natürlich einen der wichtigsten Punkte von Air New Zealand auseinandergenommen. Und diesem Ermittler, Ron Chippendale, dem wirft er vor, der hat überhaupt nicht genug Erfahrung für diese Ermittlungen. Der hätte sich, es gab ja sowas vorher in Neuseeland einfach noch nicht, so ein krasses Unglück. Und dementsprechend hatte Chippendale vor allem Erfahrung mit Abstürzen von kleinen Flugzeugen und so. Und da sagt Peter Mahon einfach, der hätte nicht die nötige Erfahrung gehabt, um diesen, eigentlich komplexen Absturz zu verstehen. Und dadurch hätte Chippendale eben auch völlig den Einfluss dieser Flugplanänderung und dieses Whiteouts übersehen. Also da wäre er viel zu fokussiert auf was gewesen, hätte wichtige Sachen übersehen. Und man muss natürlich auch bedenken, das war noch 1980, 1979. Also das war noch nicht so, dass, wie man es heutzutage kennt, wo ja im Grunde genommen weniger auf einzelne Personen geschaut wird, sondern wirklich so, wie funktioniert die Organisation dahinter. Und das war eigentlich ziemlich revolutionär, dass Peter Mahon damals gesagt hat, es war ein organisatorisches Versagen, es war kein persönliches Versagen des Piloten alleine.
Also so zusammengefasst sagt er ja, es war nicht die Schuld der Piloten, sondern es war Schuld von Air New Zealand, also die eben kurzfristig diesen Flugplan, die Route geändert haben und das nicht wirklich kommuniziert haben. Zum anderen waren die Piloten auch von der Airline nicht wirklich vorbereitet oder gar nicht vorbereitet gewesen auf dieses Whiteout-Phänomen. Das ist so der eine Punkt. Aber er macht ja noch einen anderen Vorwurf, das hast du ja eben erwähnt, dass er eben Air New Zealand und anderen quasi eine Art Verschwörung oder eine Vertuschung von Fakten vorwirft. Wie begründet er diesen Vorwurf? Weil der wiegt ja auch ziemlich schwer.
Auf jeden Fall. Und das ist schon abgefahren, muss man sagen, was dabei so herauskommt. Also, er hat ja diese ganzen Zeugen interviewt, sich Dokumente angeschaut und so. Und insbesondere bei den Zeugenaussagen erschienen ihm einfach Sachen als nicht passend. Also ein paar Beispiele. Ross Johnson, das war der Direktor der Antarktisflüge. Der zum Beispiel fest behauptet, es bei dem Briefing am 9. November wäre darüber gesprochen worden, dass der Flug über Mount Erebus geht. Aber alle anderen Piloten, die dort waren, widersprechen ihm natürlich. Dann der CEO von Air New Zealand, Maury Davis, der musste richtig wie so ein bisschen so ein Schuljunge, hat sich in Ausreden verstrickt, als es darum ging, dass er wusste, dass viele Flüge regelmäßig niedriger geflogen sind als diese angebliche Mindesthöhe von 1800 Metern. Im Logbuch von Captain Collins, das ist in gutem Zustand aus dem Wrack geborgen worden, aber dann, als es vorgelegt wurde, fehlten auf einmal Seiten. Es wurden Dokumente aus dem Haus des Co-Piloten gestohlen, der ja dabei auch ums Leben gekommen war. Und es ist jemand in das Haus von Captain Collins eingebrochen, hat Dokumente und Pässe mitgenommen, aber keine Wertsachen mitgenommen. Es wurden Dokumente geschreddert bei Air New Zealand und die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, diese Dokumente zu schreddern, das waren teilweise Leute, die selbst später als im Grunde genommen verantwortlich, als Schuldige eigentlich in dem Bericht aufgetaucht sind. Es gab Ungereimtheiten beim Transkribieren des Flugschreibers in der ersten Untersuchung von Ron Chippendale, wo im Grunde genommen also Sachen hinzugefügt wurden, die die Crew inkompetent erscheinen lassen sollen, wo es so aussieht, als hätte der Pilot wirklich keine Ahnung, wo er sich gerade befindet mit seinem Flieger. Das stimmte aber alles gar nicht. Also merkst, es gab eine lange Reihe von wirklich, kann man noch nicht mal mehr Ungereimtheiten sagen, sondern eigentlich ganz offensichtlich, irgendwas passiert hier. Da probieren Leute was zu vertuschen.
Boah, das ist wie ein Krimi. Das ist ja so spannend und da ist ja auch so viel kriminelle Energie auch dahinter.
Genau, auf jeden Fall. Und da kann man sich schon vorstellen, dass hier Peter Main dann geschlussfolgert hat, er wird ja aktiv getäuscht und das also einfach, im Grunde genommen, und du musst dir auch vorstellen, als klar wurde, das Ding ist abgestürzt, da mussten ja Leute bei Air New Zealand, insbesondere die, die den Flugplan geändert haben, ja schon irgendwie verstanden haben, so, oh, das war ein riesiger Fehler, das muss damit zu tun haben. Und das muss ihnen ja eigentlich im Grunde genommen direkt nach dem Crash klar gewesen sein. Und dass da niemand von Air New Zealand direkt gesagt hat, so hier, es war die Änderung des Flugplans, das ist natürlich so, das muss natürlich so wirken, so hier wird wirklich in großem Stil was vertuscht.
Krass, ja. Also wirklich hätte ich nicht gedacht irgendwie, aber das nimmt ja eine Wendung. Das ist echt, wie so ein Krimi, ist echt spannend. Jetzt ist das Ganze ja eben durch ihn ja auch an die Öffentlichkeit gekommen. Wie hat Neuseeland auf all das reagiert?
Ja, also der Report ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe quasi. Der hat das ganze Land geschockt. Exemplare dieses Reports waren direkt ausverkauft in den Buchläden Neuseelands. Und es waren natürlich auch einfach krasse Vorwürfe. Und man muss auch dazu sagen, Peter Mayen war vom Typ her, der hatte schon auch Lust daran, dass das sehr sensationalistisch erscheint. Es war jetzt kein nüchterner Richter irgendwie, sondern auch dieser Report war relativ einfach geschrieben, so dass man das auch wirklich einfach so normal lesen kann, nicht wahnsinnig technisch, sondern er hat auch schon darauf geachtet, Leute verstehen es. Aber er hatte auch, muss man sagen, schon auch irgendwie Lust daran, daraus so eine Sache zu machen. Deswegen auch so diese Phrase mit diesem, das ist ja fast, da merkt man ja fast, dass er so ein bisschen poetisch fast schon arbeiten wollte, mit diesem Orchestrated Litany of Lies so. Und was passiert ist, als der Report dann rausgekommen ist, über Nacht hat sich das Narrativ geändert. Captain Collins war quasi freigesprochen und die Öffentlichkeit richtet sich jetzt gegen Air New Zealand. Der CEO von Air New Zealand hat noch probiert, allen Vorwürfen zu widersprechen. hatten sich noch verzweifelt an seinen Chefsessel geklammert, aber musste dann trotzdem innerhalb von einer Woche zurücktreten. Und es ging bis in die oberste Politik hoch. Also der damalige Premierminister Robert Muldoon, das war der Kopf der National Party, das ist so ein bisschen so die, ja, so die Mitte-Rechts-Partei in Neuseeland. Der war sehr gut vernetzt mit dem Management von Air New Zealand. Sein Anwalt saß im Vorstand von Air New Zealand und der ging direkt zum Angriff über auf Peter Mahon, den Richter, und wollte die Schuld wieder auf die Piloten schieben. Denn es ging ja auch darum, wenn es wirklich wenn Air New Zealand wirklich einfach schuld dran ist, dann ist das natürlich auch ein krasses finanzielles Problem für die. Es ist natürlich auch ein also vom Ansehen her, das waren natürlich vor allem auch Neuseeländer in dem Flug. Und man kann sich auch vorstellen, da steckt da auch eine wahnsinnige Wut der Gesellschaft, der Öffentlichkeit hinter. Und was sie dann im Grunde probiert haben, die haben probiert, Peter Mahon für einen Formfehler dran zu kriegen.
Wie haben Sie das gemacht oder wie wollten Sie das machen?
Ja, also es gab ein langwieriges Hin und Her, juristisches Hin und Her. Und im Grunde genommen hat Air New Zealand dann Mahon vorgeworfen, er hätte das mit der Verschwörung nicht sagen dürfen. Also das ist jetzt auch völlig unabhängig von den Unfallgründen. Er hätte das mit den Verschwörungsvorwürfen nicht sagen dürfen. Das wäre außerhalb dessen, was er sich anschauen wollte, sollte. Und er hat in dem Bericht auch gesagt, ANZ, also Air New Zealand, soll die Hälfte der Kosten des Reports übernehmen. Und das hätte er nicht machen dürfen, rein juristisch gesehen. Das war im Grunde ein Formfehler. Er hätte sagen müssen, er denkt, die sollen die Hälfte der Kosten übernehmen. Dann hätte Air New Zealand Stellung nehmen dürfen und dann wäre es weitergegangen. Und so. Aber er hätte einfach gesagt, hier, Air New Zealand soll die Hälfte davon übernehmen und es gab eine Verschwörung. Und das ist dann hin und her gegangen. Es gab eine formelle Klage von Air New Zealand und sie haben Recht bekommen. Denn das war ja wirklich nochmal so unabhängig von dieser ganzen Unfalluntersuchung und sie haben Recht bekommen und ein Gericht in London letztendlich, soweit ist das Ganze dann gegangen, sagte dann, sie stehen eigentlich hinter Peter Mahon, aber müssen leider zustimmen, dass mit den Verschwörungsvorwürfen, da ist er eigentlich zu weit gegangen.
Das sind natürlich so juristische Spitzfindigkeiten irgendwie. Und klar, dass Air New Zealand, die sich natürlich die besten Anwälte leisten können, da irgendwie noch eine Möglichkeit finden, dass man ihn dort vor Gericht zieht und dass er zumindest bei der einen Sache man ihn quasi irgendwie so verurteilen kann und da ja auch in der Öffentlichkeit verurteilen. Da geht's ja vor allem ja auch darum, dass man ihn anders hinstellt, weil dieser Report eben diese zwei Sachen beinhaltet. Also es waren ja zum einen die Ermittlungen zur Absturzursache, zum anderen eben diese Verschwörung und letzteres hat ihn dann ja vor Gericht gebracht. Ich finde es ein bisschen schwer zu durchschauen, weil das eher eben so ein juristisches Klein-Klein irgendwie ist. Aber wenn man sich jetzt mal die Ursache zum Absturz genau anschaut, da hat er ja wichtige Punkte genannt und ja auch zur Tage gebracht. Ist das heute oder war das damals sicher eindeutig klar, was jetzt so wirklich die Ursache war für diesen Absturz?
Ja, also es ist tatsächlich so, vieles ist immer nicht hundertprozentig klar, aber einige Sachen sind schon klar. Also das Mahons hauptsächliche Schlussfolgerung eben, es war nicht ein Pilotenfehler, sondern es war ein organisatorisches Versagen auf Seiten von Air New Zealand. Das steht eigentlich immer noch fest und das wird auch von vielen Experten geteilt. Das ist ziemlich klar und genau, und wie du gesagt hast, das ist ja so eine juristische Taktik, die, glaube ich, auch häufig angewandt wird eben. Es werden bestimmte Teile angegriffen, um das Ganze sozusagen in Misskredit zu bringen. Und hier war es so auch, aber man muss wirklich sagen, so seine technische Schlussfolgerung, es war das Versagen von Air New Zealand, die Crew zu informieren, dass der Flugplan geändert wurde, das kann man eigentlich als gesichert betrachten. Und man muss auch sagen, die Öffentlichkeit stand zu 100% hinter Peter Mahon. Die haben ihm Blumen nach Hause geschickt. Die haben seine Restaurantrechnung übernommen. Es ist natürlich ein sehr kleines Land, Neuseeland. Da, ich denke, relativ hohe Wahrscheinlichkeit, einmal damals zumindest mit Peter Mahon im Restaurant zu sitzen. Aber was im Grunde nie hundertprozentig geklärt wurde, ob es wirklich diese Verschwörung gab. Also mittlerweile heißt es auch, wahrscheinlich eher nicht. Denn ob Also es sieht ja, von außen kann das ja fast genau gleich aussehen, ob das jetzt wirklich eine Verschwörung ist, wo das Management gesagt hat, hier, wir vertuschen das jetzt alles, oder, und das ist eher die Theorie von heute, da haben einfach alle Leute, da waren so viele Leute dran beteiligt und im Grunde genommen hatten auch Schuld auf sich geladen, hatten Verantwortung auf sich genommen für dieses Unglück. Die wollten einfach alle individuell dafür sorgen, dass es ihnen nicht an den Kragen geht. Und das sieht ja, kann ja fast von außen gleich aussehen. Also das ist eher die Theorie, keine große Verschwörung, wo von oben herab gesagt wurde, hier vertuscht das jetzt alles, sondern eher viele einzelne Leute, die probieren, ihren, ja, sich selbst zu retten und da Sachen zu vertuschen.
Wenn wir uns heute in die neuseeländische Gesellschaft schauen, Air New Zealand gibt's ja auch immer noch als Airline. Was ist so die Position heute von der Airline? Jetzt sind ja viele Jahrzehnte vergangen und auch gerade auch für die Regierung spielt dieser Fall eigentlich in der neuseeländischen Öffentlichkeit so im kollektiven Gedächtnis auch irgendwie noch eine wichtige Rolle?
Kann man schon sagen. Also hat auf jeden Fall eine Narbe in der neuseeländischen Gesellschaft hinterlassen. Ich denke schon, ja, auch einmal, dass Air New Zealand eben hier der Flag Carrier von Neuseeland ist und so, und die vielen Opfer einfach, als das eines der schwersten Unglücke dort. Und ich denke, was das besonders zeigt, ist zum Beispiel, dass am 40. Jahrestag des Crashes, also 2019, da gab es eine historische Entschuldigung durch die damalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Und die hat sich nämlich damals dafür entschuldigt, wie die Regierung damals 1979 mit dem Unfall umgegangen ist. Und diese Entschuldigung war eben historisch, weil das war die erste vollständige Entschuldigung für den Crash durch die Regierung. Und in der Entschuldigung hat sie auch, ja, quasi offiziell die Erkenntnisse der Mayen-Kommission anerkannt. Und auch Air New Zealand hat diesen Jahrestag dafür genutzt, eine vollständige Entschuldigung auszusprechen. Die hatten 10 Jahre vorher sich schon mal dafür entschuldigt, wie sie nach dem Crash agiert haben, aber nie für den Crash selbst. Also das hier, es ist ja auch gerade mal 5 Jahre her, dass da noch quasi diese Entschuldigung kam, zeigt noch, das beschäftigt die Gesellschaft dort immer noch.
Ich find's eine total spannende Geschichte, weil es sich wie so ein Krimi anhört, dann vor allem was die Folgen betrifft und wie es dann weiterging. Man darf natürlich nicht vergessen, es sind 257 Menschen gestorben in der Antarktis und das ist schon wahnsinnig tragisch. Die wollten sich was Besonderes gönnen, die haben viel Geld bezahlt, die wollten sich ja etwas machen, was man vielleicht auch nur einmal im Leben macht, einmal über die Antarktis fliegen, und es endet in dieser Katastrophe, weil bei der Airline geschlampt wurde, weil die Vorbereitung, die Kommunikation nicht so lief, wie sie sein sollte. Und ja, im Hintergrund dann danach dieser Krimi um die Wahrheitsfindung, um die Suche. Also ein ziemlich krasser Fall.
Auf jeden Fall, das fand ich auch. Also ich denke, was da eben in Erinnerung bleibt, viel dieses politische, juristische Hin und Her, dieser gesellschaftliche Schock. Aber klar, am Ende ist es, denke ich, wertvoll, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Da sind wirklich, ja, 257 Menschen bei ums Leben gekommen. Und das sollte natürlich nicht vergessen werden bei dem ganzen, ja, politischen Theater, kann man ja auch fast schon sagen, was da das Resultat war.
Ja, definitiv. Ihr findet, wie immer, die Bilder zu diesem Fall in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, Vorschläge zu Fälle nehmen wir immer gerne auf. Wir haben eine mittlerweile sehr lange Liste, wo all diese Fälle draufkommen, und wir freuen uns über jeden Vorschlag. Hans, vielen Dank für deine Recherche, ein wahnsinnig spannender Fall. Ich kannte den so grob, aber so im Detail, vor allem das, was danach passiert ist, war mir auch in der Dimension gar nicht so klar. Der Fall ist ein bisschen länger geworden als üblich, aber ich glaube, das ist der Sache auch ganz angemessen und vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ihr müsst ein bisschen auf uns verzichten, zumindest 2 Wochen
leider,
lang.
Leider, ja.
Ja, leider. Deshalb haben wir noch mal ein bisschen länger und ausführlicher eine Folge gemacht, weil die nächsten 2 Wochen machen wir mal eine kleine Pause, und danach geht's aber, ja, wie ihr das gewohnt seid, weiter mit immer dienstags eine neue Folge auf jedem Podcast-Player eures Vertrauens. Aber jetzt machen wir ein bisschen Pause.
Genau, wir haben leider schrecklich viel zu tun, deswegen müssen wir kurz aussetzen.
Ja, genau. Und ja.
Genau. Aber genau, ich freue mich auch auf jeden Fall darauf, dass wenn es weitergeht. Und ich hoffe, ihr euch auch.
Genau. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Ihr könnt uns natürlich weiter schreiben. Und dann hören wir uns eben 2 Wochen nicht, aber dann hören wir uns wieder.
Genau. Würde ich sagen, bis dann.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen. Thank you.